Ja, guten Morgen, es ist eine Freude, wieder hier zu sein. Wir wollen noch einmal beten und dann uns dem Wort Gottes zuwenden. Ich habe heute Morgen einen langen Predigttext. Wir werden den ganzen Text nicht lesen, aber einige Verse daraus. Von daher ist es gut, dass ihr auf eurem Gottesdienstzettel auch den Predigttext habt. Wir erheben uns noch einmal zum Gebet, wenn möglich. Ja, Vater im Himmel, so wollen wir uns jetzt deinem Wort zuwenden, möchten dich bitten, dass du diese Betrachtung deines Wortes segnest, dass du uns ansprichst durch dein Wort, uns ganz neu auch unseren Glauben stärkst, dass wir uns wirklich, wie wir es auch jetzt gesungen haben, in Christus und mit Christus verbunden wissen und in ihm und durch ihm unser Leben Tag ein, Tag aus, dir zur Ehre, zum Lob und Preis als Anbetung leben. So Herr, rüste mich nun aus mit deinem Heiligen Geist und schenke einem jedem von uns offene Ohren und Herzen, dein Wort zu vernehmen. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder. Wie auch schon auf dem Gottesdienstplan hat der Predigttitel heute Morgen was Englisches in sich. I did it my way. Eine Frage der Anbetung. I did it my way ist wohl das bekannteste Lied von Frank Sinatra. Und ich denke mal, für sein Leben ein sehr bezeichnendes Lied. Aber auch, kann man sagen, für ganz Hollywood. Ja? I did it my way. Ich habe es auf meine eigene Faust getan. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich denke gerade hier, auch im deutschsprachigen, in so einigen Werbeslogans der letzten Jahrzehnte, ich will so bleiben, wie ich bin, oder das bin ich mir wert. Auch darin spiegelt sich irgendwo dieser Geist der Welt, in der wir leben, wieder. Ein jeder tut das, was ihm recht erscheint. Und als Christen schauen wir vielleicht auf die Welt und sagen, nein, so wollen wir nicht leben. Wir wollen nicht es auf eigene Faust probieren, nicht unseren eigenen Weg gehen. Nein, wir wollen uns an Gottes Wort halten. Wir wollen als Gottes Volk leben. Aber die Geschichte, der wir uns heute Morgen zuwenden, auch dort waren Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen in der Anbetung des einen wahren Gottes leben. Aber letztendlich traf es auch auf sie zu, I did it my way. Hier in der Bibel wird dieser Satz, ich habe es auf meine eigene Art und Weise getan, anders ausgedrückt, uns ein bekannter Vers, den wir hier mehrmals in unserem Predigtext heute Morgen begegnen, ein jeder tat, was ihm beliebte. Oder anders übersetzt, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Oder wie die Schlachterbibel es sagt, ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Es ist die Geschichte von einem Schrein. Es ist der Stamm der Daniter, die zu einem jungen Mann namens Micha kommen, der sich einen Götzenschrein zusammengestellt hatte und jetzt diesen jungen Mann, Micha, diesen Götzenschrein wegnehmen und mit zu ihrem neu eroberten Land oder Stadt Laish nehmen. Die Geschichte fängt an mit dem Ursprung dieses Götzenschreins. Ein junger Mann namens Micha kommt zu seiner Mutter und beichtet ihr, dass er ihr 1000 Stücke Silber gestohlen hat. Und die Mutter ist so hoch erfreut, dass jetzt ihr Diebessohn ihr dieses Geld zurückgegeben hat, dass sie sagt, gut, ich werde wenigstens einen Teil dieses Geldes nehmen und es Gott weihen. Dem einen wahren Gott Jehova. Und trug ihrem Sohn auf, zum Goldschmied zu gehen und mit 200 Silberstücken jetzt einen Götzen machen zu lassen. Micha ist so hoch erfreut, dass er jetzt diesen Götzen nimmt und einen seiner eigenen Söhne zum Priester für diesen neu gegründeten Götzenschrein einsetzt. Bis dann eines Tages ein jünger Levit des Weges kommt und Micha ihn überredet, ihm als Priester, ja, als geistlicher Vater zu dienen. Bei alledem, was wir jetzt hier in dieser Geschichte lesen, wollen wir nicht vergessen. Micha, seine Mutter, der Levit, sie haben den einen wahren Gott versucht, genau mit diesem Götzenschrein anzubeten. Als nächstes begegnen wir dann am Anfang von Kapitel 18, wo die Geschichte weitergeht, dem Stamm der Daniter. Wie wir schon im Buch Josua gelesen haben, war der Stamm der Daniter genauso wie auch einige der anderen Stämme nicht in der Lage gewesen, das Land, was Gott ihnen zugeteilt hatte, voll und ganz einzunehmen. Und so haben die Daniter, die jetzt hier zwar im verheißenen Land lebten, aber immer noch umgeben waren von diesen anderen Stämmen, machten sie es einfach und sagen, gut, warum machen wir uns nicht auf den Weg und suchen einfach nach irgendeiner Gegend im verheißenen Land, die vielleicht ein bisschen einfacher einzunehmen ist. Und so schicken die Daniter, der Stamm der Daniter, 5 Spione los und sagen, gut, geht los und schaut, haltet Ausschau nach einem Stück Land, was eine leichte Beute für uns sein würde. Und auf dem Weg, auf dieser Suche, kommen die Spione jetzt bei Micha vorbei. Und sagen, oh, das ist ja ideal. Hier ist ein Götzenschrein. Hier können wir ja Gott befragen, ob der Weg, auf dem wir uns befinden, ob unsere Suche tatsächlich erfolgreich sein wird. Und tatsächlich, der Levit befragt Gott und hat jetzt ein Wort des Herrn für diese 5 Spione und sichert ihnen zu, ihr werdet erfolgreich sein. Und so machen sich die Spione bis oben zu dem allernördlichsten Zipfel des verheißenen Landes auf den Weg und dort kommen sie in die Stadt Laish. Laish, ein Landstrich, gefüllt von Menschen, die sorglos, hilflos, nichts ahnend, weit entfernt von jeglichem Schutz leben. Und da wird es diesen 5 Spionen sicher, wir haben den Landstrich gefunden, der für uns eine leichte Beute sein wird. Sie machen sich auf den Weg, sie gehen zurück zu ihrem Stamm, zu den anderen Danitern ganz im Süden des Landes und berichten ihnen und sagen, wir haben das perfekte Land für uns gefunden. Und so schicken jetzt die Daniter 600 Soldaten in voller Montur los, diese Stadt Laish für die Daniter einzunehmen. Und auch diese 600 Soldaten, geleitet von den 5 Spionen, kommen jetzt noch einmal vorbei an diesen Götzenschrein. Und da kommt ihnen der Gedanke, was ist denn jetzt hier vielleicht ein für uns neu eingenommenes Land ohne eine religiöse Institution? Wie wäre es, wenn wir den Götzenschrein, den Leviten und alles, was dazugehört, einfach mit einpacken und mitnehmen und dort in diesen uns von Gott neu gegebenen Landstrich aufstellen? Und hier kommen wir jetzt eigentlich zu dem Höhepunkt der Geschichte und können vielleicht mal einige Verse nachlesen. Lesen die Verse 24 bis 28 zusammen des 18. Kapitels. Wo also jetzt hier wir eigentlich uns dem Höhepunkt der Geschichte zuwenden. Bis hierhin hat der Erzähler relativ schnell die Geschichte erzählt, aber jetzt hier erzählt er von ganz unterschiedlicher Perspektive immer wieder diese Geschichte, wie diese 600 Soldaten da jetzt vor den Toren der Stadt stehen und ohne dass Micha und die anderen Bewohner seines Dorfes irgendetwas dagegen tun könnten, jetzt hier diesen Götzenschrein von Micha stiehlt. Und da lesen wir in Vers 24, wie ganz verdutzt jetzt Micha zu diesen 600 Soldaten, den 5 Spionen, sagt. Er antwortete, ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und den Priester und seid fortgezogen. Was habe ich nun noch? Und da fragt ihr, was mir fehlt? Aber die Daniter sprachen zu ihm, lass deine Stimme nicht weiter bei uns hören, damit nicht etwa zornige Leute über euch herfallen und dein Leben und das Leben deiner Leute hingerafft werde. So gingen die Daniter ihres Weges Und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich um und kehrte zurück zu seinem Haus. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte und den Priester, den er hatte, und fielen über Lachish her, über ein Volk, das ruhig und sicher wohnte, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettet hätte, denn die Stadt lag fern von Sidon und sie hatten mit den Aramäern nichts zu schaffen. Und die Stadt lag in der Ebene bei Bet-Retob. Dann bauten sie die Stadt wieder auf und wohnten darin und nannten sie Dan. Wenn ihr diese Geschichte so verfolgt, tut euch da der arme Micha leid. Hier ist eigentlich sein Lebenswerk, das, was er sich erarbeitet hatte, was er sich zusammengestellt hat. Und die Daniter kommen und ohne, dass er irgendeine Chance hätte, sich zu wehren, nehmen sie ihm diesen Gottesschrein weg. Die Frage bei dieser Geschichte ist natürlich, soll uns Micha leid tun? Wer ist hier wirklich das Opfer? Wer ist hier der Held in dieser Geschichte? Nun, die Art und Weise, wie der Autor diese Geschichte erzählt hat, sagt er uns klar und deutlich, wie wir diese Geschichte einzuordnen und zu verstehen haben. Ist Micha wirklich ein Opfer? Nun, entscheidend bei dieser Perspektive, bei diesem Gesichtspunkt, aus dem wir diese Geschichte verstehen sollen, ist, dass an drei unterschiedlichen Stellen, literarisch gesehen, der Erzähler einen Schritt zurücknimmt und von außen jetzt die Geschichte betrachtet und beleuchtet. Mit drei unterschiedlichen Bemerkungen. Zuerst in Vers 6 des Kapitel 17. Kapitel 17, Vers 6, wo er einen Schritt zurücknimmt und nachdem er jetzt den Bau dieser Gottesschreins geschildert hat, sagt er, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Dasselbe lesen wir dann nochmal in Kapitel 18, Vers 1, bevor er jetzt anfängt, die Geschichte der Daniter zu erzählen. Zu der Zeit war kein König in Israel. Wir sehen also hier, wie er will, dass wir diese Geschichte verstehen, ist zum einen, wenn es einen König, wenn es einen Führer gegeben hätte, dann wäre diese Geschichten, das, was Micha, das, was die Daniter getan hat, nicht geschehen. Das Problem hier ist, dass die Menschen nicht den Weg des Herrn gesucht haben, sondern ihren eigenen Weg gegangen sind. Aber dann, ganz am Ende der Geschichte, finden wir noch einmal eine weitere Beurteilung dessen, was hier eigentlich in dieser Geschichte des Gottesschreins geschieht. Denn hier in Kapitel 18, Vers 30 und 31 lesen wir jetzt diese schockierenden Worte. Und die Daniter richteten sich für sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, und seine Söhne waren Priester im Stamm der Daniter bis auf die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden, so stellten sie das Schnitzbild, das Micha gemacht hatte, bei sich auf, solange das Haus Gottes zu Silo stand. Autsch, das tut weh, was hier jetzt der Erzähler für eine Beurteilung am Ende dieser Geschichte abgibt. Die ganze Geschichte hindurch lesen wir immer wieder von dem Leviten. Der Leviten, der gekommen war, den Micha aufgegabelt hat und eingeladen hat, für ihn zu arbeiten. Aber jetzt zum allerersten Mal in diesem vorletzten Vers lesen wir, wer dieser Levit überhaupt war. Es war kein anderer als Jonathan, der Sohn Gershoms, der Sohn Moses. Wir müssen uns überlegen, hier ist Mose, der große Prophet, der das Gesetz gegeben hatte, und innerhalb von zwei weiteren Generationen ist Israel schon so verfallen und so abgefallen von diesem Gesetz, was Gott durch Mose seinem Volk gegeben hat, dass der eigene Urenkel, der eigene Enkel sogar, ja, dass Mose jetzt einen der Stämme in Abgötterei eigentlich letztendlich angeführt hat. Die Schreiber des Alten Testamentes, die immer wieder treu das Wort Gottes kopiert haben, war davon so schockiert, dass sie gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, dass das der Enkel von Mose war. Und haben in dem Namen Mose noch einen weiteren Buchstaben eingefügt. Ja, wir kennen das vielleicht, wenn wir Word auf unserem Computer benutzen, dass man eine Funktion hat, wo man einen Buchstaben ein bisschen höher setzt als alle anderen. Ja, Superscript. Ja, und genauso ist das im hebräischen Text. Dass wir neben Mose jetzt noch ein N mittendrin haben, so dass man nicht Mose liest, sondern Manasse. So schockiert waren die Abschreiber und haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass das Mose war. Das wäre ein absoluter Skandal und haben versucht anzudeuten, wenn möglich, vielleicht war das eher ein Gershom, der Sohn Manasses. Aber des Weiteren lesen wir dann hier ganz am Ende, dass zu dieser Zeit, wo dort in Dan ein Konkurrenzhaus Gottes sozusagen aufgebaut wurde, das wahre Haus Gottes in Silo stand. Und das bringt uns jetzt vielleicht auch auf den Punkt, was hat diese Erzählung in dieser Zeit, haben die Dadinter sich mit der Hilfe eines Enkelsohns von Mose diesen Gottesschrein dort im nördlichsten Zipfel Israels aufgestellt, während dort in Silo die Stiftshütte stand. Was hat das zu tun damit, dass gesagt wurde, ein jeder tat das, was recht war in seinen eigenen Augen? Es gibt einen Vers im Alten Testament, wo genau diese beiden Gedanken, ein jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen und dass es nur einen Ort der rechten Anbetung gibt, es gibt im Gesetz einen Vers, wo genau diese beiden Gedanken zusammengekommen. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam 5. Mose Kapitel 12 lesen. 5. Mose Kapitel 12. Im 5. Mose Kapitel 12 fängt Mose an, eine ganze Reihe von ungefähr 60 Geboten dem Volk Israel zu geben. Sie anzuleiten, zu sagen, jetzt, wo ihr in das verheißene Land hineingeht, werde ich euch unter diese 60 plus Gebote stellen, um sicher zu sein, dass ihr den Bund, den Gott mit euch in Sinai und jetzt in Moab geschlossen hat, treu sein werdet. Und das allererste dieser Gebote, was Gott durch Mose seinem Volk gibt, ist, ihr sollt nur einen Ort der rechten Anbetung haben. Und dieses allererste Gebot lesen wir jetzt hier in Kapitel 12. Eigentlich sind diese Gebote von Kapitel 12 bis Kapitel 26 im 5. Mose. Lesen wir hier einmal die Verse 4 bis 8. 5. Mose 12, 4 bis 8. Denn den Herrn, euren Gott, dürft ihr nicht verehren. Nicht so verehren, dass ihr euch einfach irgendeinen Ort der Anbetung sucht. Sondern ihr sollt, Vers 5, die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Und dahin, zu diesem einen Ort der Anbetung, den Gott für euch aussuchen wird, wo er seinen Namen wohnen lässt. Dorthin, Vers 6, sollt ihr eure Brandopfer bringen und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen. Ihr und eure Familien an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft es nicht mehr so machen nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Merken wir hier, was der Schreiber des Richterbuches macht. Er erzählt eine Geschichte und stellt sie in den Kontext des Gesetzes. Dieses allererste Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hatte, zu sichern, dass sie seinem Bund treu sind. Ihr sollt nur einen Ort der Anbetung haben. Dieses allererste Gesetz wird schon kommentiert hier im Richterbuch. Aber überlegen wir, und es wird aufgezeigt, wie sie in diesen Tagen genau das getan haben, was sie nicht tun sollten, nämlich das getan haben, was recht war in ihren eigenen Augen. Überlegen wir mal, was ist denn daran so wichtig? Warum liegt es Gott so viel daran, dass es nur diesen einen Ort der Anbetung geben würde? Gott wusste, dass in dem Moment, wo das Volk Israel aufhört, ihn in rechter Weise anzubeten, würden sie auch aufhören, vor ihm recht zu leben. Mit der rechten Anbetung würde auch das rechte Leben verkommen. Wenn sie Gott einfach an jedem Ort, den ihnen gerade gefiel, anfangen würden, anzubeten, so würden diese Orte der Anbetung leicht zu Talismännern verfallen. Orten, wo eigentlich nur sie sagen, gut, wir wollen irgendwas von unserem Gott, wir werden ihm hier Götzen bringen, sozusagen diesen Talisman streicheln, um dann das zu bekommen, was wir von Gott wollen. Und wenn letztendlich diese Orte der Anbetung nichts anderes als Talismänner sind, nichts anderes als nur irgendwo versuchen, Gott zu manipulieren, dann würde auch der rechte Wandel, das heilige Leben wegfallen. Für die Nationen, die das Volk Israel umgaben, war Anbetung nichts anderes als das Manipulieren von den Göttern. Aber Israel, den geboten wurde, ihr sollt den Herrn, euren Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit eurem ganzen Verstand, mit eurem ganzen Leibe, für sie war Anbetung etwas ganz anderes. Anbetung war nicht etwas, was sie vor Gott gebracht haben, um etwas von Gott zu bekommen, sondern es war eine Reaktion darauf, wer Gott ist. Sie beteten Gott, sollten Gott anbeten dafür, wer er ist und nicht dafür, was sie von ihm haben wollten. Das ist ein interessanter Gedanke für uns heute Morgen. Überlegen wir einmal in unserer Anbetung, in unserem Leben vor Gott, in unserer Gottesfurcht, geht es uns darum, Gott zu streicheln, etwas von Gott zu bekommen, wie ein Talisman, den wir nur irgendwie manipulieren, richtig behandeln, damit wir das bekommen, was wir wollen? Oder ist unsere Anbetung eine Reaktion darauf, wer Gott ist? Eine Reaktion darauf, dass er uns erlöst hat, wie er auch das Volk Gottes erlöst hatte, dass er uns hineingeführt hat in ein neues Leben, wie er jetzt auch hier das Volk Israel in ein verheißenes Land hineingeführt hatte. In der Geschichte des Schreins, die uns heute Morgen vorliegt, finden wir zwei unterschiedliche Fälle, zwei unterschiedliche Beispiele davon, wie der Mensch in seiner selbstgemachten menschlichen Form der Anbetung eigentlich diese Anbetung benutzt hat, um Gott zu manipulieren. Da finden wir zuerst einmal Micha hier in dieser Geschichte. Er hat versucht, seine Zuversicht durch selbstgemachte Religion zu finden. In Kapitel 7, Vers 13 lesen wir, der letzte Vers von Kapitel 17. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Micha sah in diesem Schrein und dann auch in dem Priester, den er einsetzte, eine Zusicherung, dass Gott ihn segnen würde. Er wusste, ja, jetzt, wo er nicht nur einen Sohn als Priester hatte, sondern jetzt sogar einen Priester, einen Leviten als Priester eingesetzt hatte, war es ganz sicher, dass Gott ihn segnen würde. Und das ist eigentlich das, was, sag ich mal, diese Form der Anbetung vor Gott so interessant macht für jeden von uns. Letztendlich, wenn wir wirklich durch unsere Anbetung, durch unsere Hingabe zu Gott, Gott manipulieren können, dann liegt ja eigentlich letztendlich unser Schicksal in unserer eigenen Hand. Wir sind Schöpfer unseres eigenen Schicksals. Und genau das ist die Versuchung, weil in jedem von uns, dass auch wir versuchen, durch unsere Art, wie wir vor Gott leben, unsere Zusicherung, Zuversicht vor Gott gewinnen. Aber auch die Daniter, bei ihnen war es nicht unbedingt, dass sie die Zuversicht vor Gott durch ihre Form der Anbetung gewonnen haben, sondern es war, dass sie Bestätigung in ihrer selbstgemachten Religion gefunden und gesucht haben. Es ist sehr interessant, wie die Geschichte über diese Daniter, diese Spione und dann die 600 Männer, die sich auf den Weg machten, Laish einzunehmen, wie diese Geschichte erzählt wird. Das Wort gehen wird immer wieder benutzt. Es wird sehr deutlich gemacht. Es ist nicht, dass die Spione gesagt haben, Gott, zeig uns den Weg. Sondern sie haben sich auf den Weg gemacht. Und letztendlich ging es nicht darum, von Gott zu erfahren, welchen Weg sie noch gehen sollen, sondern nur, dass Gott den Weg, auf dem sie sich bereits befinden, für sie bestätigt. Da lesen wir in Kapitel 18, Verse 5 bis 6, sehr bezeichnend dazu. Kapitel 18, 5 bis 6. Und sie sprachen zu dem Leviten, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Der Priester antwortet ihnen, zieht hin mit Frieden, euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Ihr werdet in der Anwesenheit des Herrn gehen. Wie bezeichnend, ja? Sie hatten schon den Weg eingeschlagen und jetzt war nur noch die Frage, ob dieser Weg, den sie bereits für sich schon gewählt haben, den göttlichen Siegel haben würde. Wie dann auch die Geschichte nachher erzählt wurde, wie sie allein schon diesen Schrein, dieses Schnitzbild von Micha gestohlen haben. Was konnte Micha da noch groß machen? Was war da noch wirklich Gottes großer Segen und Gottes Wirken? Da waren diese 600 schwerst bewaffneten Soldaten. Gab's da, hatte Micha da irgendeine Chance, ja, dass ihm dieser Schrein, dass ihm dieser Priester nicht abhanden kommt? Und so sehen wir, wie sie eigentlich letztendlich nur in ihrer selbstgemachten Religion nach göttlicher Bestätigung gesucht haben. Es ist interessant zu sehen dann, wie am Ende der Geschichte sowohl die Daniter als auch Micha dasteht. Micha, der diesen Weg der selbstgemachten Anbetung gegangen ist, stand nachher mit leeren Händen da. Nichts mehr hatte er übrig von dem, was er sich hier in seiner Anbetung vor Gott zusammengebastelt hatte. Die Daniter, man könnte sagen, ja, hier haben sie gesegnet, erfolgreich sich eine neue Existenz im Norden des Landes aufgebaut. Aber überlegen wir, sie waren weit entfernt von den anderen 11 Stämmen. Hier waren die Daniter und in ihrem Form der Anbetung waren sie weit entfernt von dem, wo wirklich Gott eigentlich wohnte. Es war, hatte den Anschein des Erfolges, aber letztendlich waren sie weit entfernt von Gottes Segen. Nehmen wir vielleicht mal einen Schritt zurück und überlegen uns jetzt, wo wir sehen, wie hier es in dieser Geschichte wirklich um selbstgemachte, falsche Form der Anbetung, wenn sie auch noch so gottesfürchtig aussieht, geht. Warum erzählt uns der Schreiber des Richterbuches diese Geschichte? Wir alle wissen, in dem Richterbuch geht es um unterschiedliche Richter, unterschiedliche Erlöser, die Gott seinem Volk schickt, zu Zeiten, wo immer wieder das Volk Gott und seinen Geboten untreu gewesen ist. Es ist ein Buch eigentlich letztendlich, was damit ringt, dass auch wenn der Mensch untreu ist, so bleibt Gott doch in seinen Verheißungen treu. Und mit dieser Geschichte und dann auch einer weiteren Geschichte in Kapitel 19 bis 21 wird jetzt kommentiert, wie diese Untreue des Volkes aussah. Ein Beispiel von dem, was dazu geführt hatte, dass immer wieder Israel in der Sackgasse war und Gott sie sozusagen aus diesem tiefen Loch erlösen und herausführen musste. Und der Richter, das Buch Richter zeigt auf, wie das ganze Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hatte, bevor sie eingezogen sind in das verheißene Land, wie Israel selbst nicht dazu in der Lage war, aufgrund ihres versteiften Herzens, aufgrund ihrer Halsstarrigkeit, wirklich Gott wohlgefällig zu leben. Und da ist es interessant, dass auch das Gesetz eigentlich schon gesagt hatte, dass etwas sehr viel Größeres kommen müsste als das Gesetz. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 30, Vers 6, dass der Tag kommen wird, wo der Herr das Herz seines Volkes beschneiden wird und sie damit befähigen wird, den Herrn zu lieben mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Leben. Und letztendlich ist somit hier auch diese Geschichte in dem Richterbuch ein Kommentar dessen, etwas Besseres muss kommen. Um wirklich diese wahre Anbetung vor Gott auszuleben, muss etwas Besseres kommen als solche Gesetze, die festlegen, dass es nur einen Ort der Anbetung gibt und wie dieser Ort der Anbetung gehalten werden muss. Aber bevor wir jetzt sagen, ja, das war das Volk Israel, und sie brauchten sehr viel mehr als das Gesetz, sie brauchen etwas sehr viel, ein größeres Wirken Gottes. Ich selbst weiß, wie ich Gott anbeten soll. Und so wie Micha, so wie die Daniter, würde ich niemals versuchen, Gott anzubeten. Ich denke mal, wir alle haben die Tendenz, wir alle haben die Prägung, wir alle sind so veranlagt, dass wir genauso in falsche Anbetung eintauchen oder begehren, wie auch Micha und die Daniter. Auch wir haben die Tendenz, dass wir unsere Sicherheit meinen, in unserer Pietät, in unserem gottesfürchtigen Leben vor Gott, unsere Sicherheit, unsere Zuversicht zu finden oder gar unsere Bestätigung zu finden. Micha, er suchte seine Zuversicht in selbstgemachter Religion. Und wir alle gleichen Micha. Wir haben vielleicht nicht in unseren Wohnzimmern kleine Schreine, wo wir kleine Götzen aufstellen. Aber überlegen wir mal. Wir alle haben die Tendenz, dass wir sagen, ich werde ganz bestimmte Dinge tun und ich werde ganz bestimmte andere Dinge bleiben lassen und werde mir so dadurch Gottes Segen zu sichern. C.J. Mahaney in seinem Buch The Cross-Centered Life, das kreuzzentrierte Leben, was ich sehr empfehlen kann, aber was es glaube ich noch nicht auf Deutsch gibt, erzählt eine kleine Geschichte über einen jungen Mann, der zum Glauben kommt und ganz enthusiastisch dabei ist und in seinem Wachsen im Glauben sagt, ja, ich muss jeden Gottesdienst, wann auch immer die Türen der Kirche offen sind, will ich zum Gottesdienst gehen. Und dann, nach einer Weile, sagt, Mensch, für einen guten Christen gehört auch dazu, dass ich evangelisiere. Und so ist er ganz fleißig und evangelisiert. Und dann als nächstes kommt er auf den Punkt und sagt, Mensch, als guter Christ muss ich auch jeden Tag meine Bibel lesen. Und so ist er sehr fleißig, dass er tagtäglich seine Bibel liest. Dass er sich engagiert in der Gemeinde, dass er fleißig evangelisiert. Und dass er sonst was für geistliche Disziplinen noch seinem Leben hinzufügt. Und bei alledem immer mehr zu dem Punkt kommt und sagt, wenn ich das alles tue, dann muss Gott mich doch wirklich lieben. Und C.J. Mahaney vergleicht das dann mit einem Bild des Tellerkünstlers. Wir alle kennen das vielleicht vom Zirkus. Ja, der Künstler, der einen Stab nimmt, ja, und dann wie einen Kegel diesen Stab antreibt und oben ist ein Teller drauf. Und er bringt den ersten Stab zum Rollen. Und so war es auch bei diesem jungen Mann, wo er sagt, Mensch, Gott muss mich doch lieben, wenn ich so oft in die Gemeinde gehe. Und er treibt diesen ersten Teller an. Und dann als zweites, Gott muss mich doch wirklich lieben und Gott muss doch zufrieden sein mit mir, wenn ich so fleißig meine Bibel lese. Und der zweite Teller wird dort wie ein Kegel angetrieben. Und dann der dritte Teller, ja, dass er so fleißig evangelisiert. Und dann der vierte Teller, dass er so oft auch bereit ist zu fasten. Und dass er auch sonst was hohe Standards für sein Leben hat, ganz bestimmte Dinge wie Kino oder Alkohol oder sonst was meidet. Aber C.J. Mahaney zeigt dann dieses Bild auf, wie all diese Teller, die angetrieben werden, wenn dann der vierte, fünfte Teller am Laufen ist, muss er ganz schnell zurück und den ersten Teller wieder anreiben und dann den nächsten und dann wieder den fünften. Und irgendwann kommt es dazu, dass all die Stäbe mit all den Tellern umkippen und zerbrechen. Und C.J. Mahaney sagt, So ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wir meinen, durch all diese Dinge, die wir antreiben, die wir aufrechterhalten, Gottes Bestätigung zu finden. Aber letztendlich werden wir genauso wie Micha mit leeren Händen dastehen. Weil wir merken, egal wie stolz ich es probiere, ich werde niemals wirklich Gottes Erwartungen gerecht werden. Trifft das auf uns zu? Das ist sicherlich eine Beschreibung dessen, wie auch wir meinen, durch unsere selbstgemachte Religion, und das sind ja auch alles sicherlich gute Dinge, aber wenn wir versuchen, diese Dinge zu tun, um damit Gottes Wohlwollen zu gewinnen, dann ist es eine selbstgemachte Religion, die uns am Ende mit leeren Händen dastehen lässt. In meiner Zeit, in der ich in Amerika gelebt habe, habe ich viele Aufkleber, die hinten auf Autos draufkleben, gelesen, ja, einige erinnert, über einige mich aufgeregt, über einige gesagt, dass sie gut waren, andere, die blöd und doof waren. Aber ein Aufkleber, der mich aufgeregt hat, sage ich mal, war der Aufkleber God Jesus, it is hell without him. Hast du Jesus, es ist die Hölle ohne ihn. Sicherlich, derjenige, der diesen Aufkleber entworfen hat, war wohlwollend, wollte damit evangelisieren. Aber diese Frage, Gott, Jesus, ist abgeleitet von der typischen amerikanischen Milchwerbung. God Milk, hast du Milch? Ja. Jesus wird also verglichen mit einem Produkt und dann wird gesagt, wenn du Jesus nicht hast, dann ist es die Hölle ohne ihn. Als ob Jesus nur so ein Anhängsel ist, ja, ich brauche alles im Leben und ja, Jesus brauche ich auch, um nicht in die Hölle zu kommen. Ist Jesus nicht mehr als ein Talisman, eine Sache, die wir noch in unser Leben dazu nehmen, um zu verhindern, dass uns größerer Schaden zukommt? Auch das vielleicht eine Form dessen, wie es aussieht, dass wir uns in selbstgemachter Religion, auch wenn es noch so gut aussieht, vor Gott sagen, gut, Jesus nehme ich an, damit es mich vor der Hölle bewahrt. Aber auch den Danitern haben wir die Tendenz, sehr ähnlich zu sein. Die Daniter, die ihre Bestätigung in ihrer selbstgemachten Religion versucht haben zu finden. Überlegen wir heute Morgen einmal in unseren eigenen Herzen. Wenn wir beten, unser Gebetsleben sagt viel über unsere Beziehung und über unsere Anbetung, unser Leben der Anbetung vor Gott aus. Ist unser Gebetsleben mehr geprägt von dem Gebet, gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Oder ist unser Gebetsleben mehr geprägt von dem Satz, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme? Unser Gebetsleben, geht es da eigentlich nur darum, dass es wie eine lange Bestellliste ist? Das ist es, Gott, was ich von dir brauche? Oder kommt durch unser Gebetsleben zum Ausdruck, das, wonach ich suche, ist nicht das, was ich mir in meinen eigenen Vorstellungen gerne von dir, Gott, wünsche, sondern Herr, dein Wille geschehe. Das, was deinem Reich diene. Das, was dich verherrlicht. Wenn ich mir mein Gebetsleben anschaue, ist es, dass ich selbst schon entschieden habe, was ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Dass ich selbst schon einen ganz bestimmten Weg in meinem Herzen eingeschlagen habe und jetzt eigentlich nur noch Gott brauche, damit er diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, segnet. So könnten wir sicherlich heute Morgen noch einige andere Beispiele heranführen, wie es in unserem Leben ausschaut, wenn wir in selbstgemachter Religion versuchen, uns durch unsere Anbetung Gottes Zuversicht vor Gott oder auch Gottes Bestätigung anzueignen. Aber kommen wir zurück zu dem Vers, den wir vorhin in unserer Schriftlese im Galater gelesen haben. Denn hier im Galaterbrief sehen wir eigentlich die Erfüllung dessen, worauf eigentlich auch schon Mose hingewiesen hatte. Mose, der gesagt hat, dieses Gesetz, was ich heute gegeben habe, wird nur bis zu einem gewissen Grade erfolgreich sein und dann muss etwas Besseres kommen. Mose, der schon diese Verheißung gegeben hat, der Tag wird kommen, wo Gott eure Herzen beschneiden wird. Diese Herzenbeschneidung, die dann ja auch in dem neuen Bund, von dem Jeremia und Hesekiel sprachen, aufgegriffen wird, Dieser neue Bund erfüllt sich in Jesus Christus. Erfüllt sich in dem Einssein mit Jesus Christus. So wie wir vorhin auch in dem Lied Gott ist gegenwärtig in der 5. Strophe zuletzt gesungen, in dir, ich in dir, du in mir, dass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Deswegen fest hier zusammen, was diese große Verheißung ist, die wir als Christen haben. Was letztendlich der Ausweg und der Weg in die rechte Anbetung ist. Paulus drückt es hier in Kapitel 2, Verse 19 und 20 des Galaterbriefes aus, wenn er sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oh, dass wir eins sind mit Jesus Christus, dass unser Leben ganz in Jesus Christus eintaucht, dass er zu unserer Gerechtigkeit, unserer Zuversicht, unserer Hoffnung, unserer Gerechtigkeit vor Gott wird, dass er zu dem Ziel, zu dem Inhalt, zu dem Zweck unseres Lebens wird. Sodass, wie ich in Christus war, als er für meine Sünden gestorben ist, auch jetzt Christus in mir lebt, der ich jetzt vor Gott mein Leben lebe. Und genau das ist auch das, worauf der Schreiber des Richterbuches uns letztendlich jetzt hinweist, wenn er uns aufzeigt, das Gesetz hat versagt, etwas Besseres muss kommen. Und so ist es auch mit der Anbetung, dass letztendlich dieses Einssein mit Jesus Christus der einzige rechte Weg ist zur Anbetung. Und der Römerbrief macht dies sehr deutlich. In einem meiner Lieblingskapitel im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8, wird es für uns deutlich, wie auch hier das Einssein mit Jesus Christus für uns der rechte Weg in die Anbetung ist. Wenn wir wirklich uns eins sehen mit Jesus Christus, dann wird Jesus Christus zu unserer Zuversicht, dass Gott uns liebt und segnet. Es ist nicht letztendlich nicht mehr, dass ich auf meine eigene Werke, auf mein eigenes Schaffen, auf mein eigenes, was ich mir vor Gott erschaffe, blicke, sondern mein Blick ist einzig und allein auf Jesus Christus gerichtet, zu dem ich angehöre und der mir angehört, mit dem ich gekreuzigt bin und der für mich gekreuzigt wurde. In Jesus Christus habe ich einen vollkommenen Stand, ein festes Standbein vor Gott. Und da lesen wir hier im Römer Kapitel 8, Vers 31 einmal. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Diese Zuversicht, dass Gott uns alles schenken wird, liegt nicht mehr in meinem eigenen Wirken vor Gott, meinem eigenen Schaffen, meinem eigenen geistlichen Disziplin, sondern mein Blick ist auf Jesus Christus, über den jetzt gesagt wird, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich begraben. Er ist für mich auferweckt. Er ist für mich, hat er jetzt zur Rechten des Vaters gekommen. Das ist meine Zuversicht. Und es ist jetzt das, woraus wahre Anbetung fließt. Wenn Paulus dann im Römer Kapitel 12, Vers 1 sagt, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Diese Erbarmung Gottes, all das, was ich in den letzten 11 Kapiteln euch erklärt habe. Diese Gnade, dass ihr einen so vollkommenen Stand in Jesus Christus habt, in eurer Verbundenheit mit ihm, aufgrund dieser Erbarmung, aus dieser Gnade, ermahne ich euch jetzt, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Unser Gottesdienst, unser Leben der Anbetung vor Gott ist nicht mehr das, was uns Gottes Wohlwollen zusichert, sondern diese Anbetung fließt aus dieser Erkenntnis des vollkommenen, Heils, was ich in dem Einssein mit Jesus Christus erlebt habe. Jesus Christus wird zu der Zuversicht, dass Gott uns liebt und uns segnen wird. Aber es bringt uns zu dem zweiten Punkt. Wie sieht es aus mit diesem Punkt der Daniter, die versucht haben, durch ihre eigene Anbetung, durch ihren eigenen Gottesdienst hier die Bestätigung vor Gott zu finden? Auch hier in dem Einssein mit Jesus Christus finden wir die Antwort, denn in unserem Einssein mit Jesus Christus erkennen wir, Jesus Christus ist auch unsere Bestätigung, dass Gott seinen vollkommenen Plan und Willen in meinem Leben umsetzen wird. Wenn ich erkenne, dass ich vereint bin mit Jesus Christus, so erkenne ich, es geht ja gar nicht mehr darum, dass das, was ich mir eigentlich so erwünsche, ein großes Haus, ein tolles Auto, eine super Karriere, eine wunderschöne Familie oder was auch immer wir uns sonst wünschen, dass das letztendlich das Ziel ist, sondern dass das alles nur der Weg ist. Wir erkennen, das letztendliche Ziel meines Lebens ist nicht, dass ich all diese Dinge habe, dass ich diesen Weg gehen kann, sondern das letztendliche Ziel ist, dass Jesus Christus mehr und mehr in mir Form annimmt. Dass mehr und mehr mein Leben das Leben Jesu Christi widerspiegelt. Dass mehr und mehr mein Leben das Heil, was ich in Jesus Christus habe, zum Ausdruck bringt. Und somit kommen wir hier zu einem uns allen bekannten Vers in Römer Kapitel 8 und lesen einmal die Verse 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Unser Gebet ist nicht mehr, Herr, gib mir das, was ich mir in meinem Herzen wünsche, was ich für mich selbst als das Beste für mein Leben mir erdacht und erkannt habe. Also es ist, Herr, das letztendliche Ziel ist, dass ich deinem Sohn gleichförmig bin. Gebrauche jetzt die Umstände meines Lebens. Schenke mir Gesundheit, die dazu beiträgt, dass Jesus Christus Formen nimmt. Oder wenn es notwendig ist, dann gib mir auch die Krankheiten. Gib mir den finanziellen Erfolg. Oder wenn auch nötig, dann Herr, lass so manche Nöte zu, auf das wirkliche Ziel, wofür es sich lohnt zu leben und welches sich lohnt anzustreben, nämlich dass Jesus Christus Form in mir annimmt. Gebrauche die Umstände meines Lebens dazu. Wir sehen, was für eine ganz andere Anbetung, was für einen ganz anderen Gottesdienst aus dieser Erkenntnis meines Einsseins mit Jesus Christus, ich in Christus und er in mir, auf dass er mehr und mehr Form annimmt in mir, wie das mein Gottesdienst ganz anders aussehen lässt. Ich schließe heute Morgen mit einer kleinen Begebenheit aus meinem Dienst in Amerika. In der Gemeinde, wo ich dort gedient habe, habe ich sehr viel auch mit den jungen Erwachsenen, den Singles, gearbeitet. Und sicherlich ein großes Thema unter Singles ist immer die Partnersuche. Den Partner fürs Leben zu finden. Und so war es auch mit diesem einen jungen Mann, der ein junges Mädchen entdeckt hatte, sich verliebt hatte, was auch immer, und sich jetzt in den Kopf gesetzt hatte, gut, die Familie dieses jungen Mannes, dieses Mädels will ich kennenlernen und ja, will da auch gut imponieren, guten Eindruck schinden. Und so macht er sich den Weg. Besonders wichtig für ihn war der Großvater dieser jungen Dame. Ja, ein Prediger und ein Mann, der sicherlich hohe Ansprüche hatte für seine Enkeltochter. Und bevor er überhaupt zu diesem Familientreffen hingegangen ist, habe ich mit diesem jungen Mann gesprochen. Und letztendlich lief das Gespräch hinaus, dass ich ihm versucht habe klarzumachen, ja, er soll jetzt nicht nur, um dieses Mädchen zu gewinnen, plötzlich den geistlichen Sheriff raushängen lassen. Ja? Plötzlich hier so eine geistige Front zu haben, damit er jetzt auch beim Vater, beim Großvater gut ankommt. Und in diesem Gespräch habe ich zu ihm gesagt, pursue God, don't use God. Und das ist irgendwo so ein Satz, der hängen geblieben ist bei mir. Pursue God, don't use God. Strebe nach Gott, anstelle ihn zu gebrauchen. Ich denke, das fasst genau das an, zusammen, was hier diese Geschichte, wozu diese Geschichte, wenn wir sie in Jesus Christus verstehen, aufruft. Dass wir Gott anstreben, anstelle Gott als ein Talisman zu benutzen. Das ist die Frage für jeden heute Morgen, wie sieht unser vor Gott wohlgefälliger Gottesdienst aus? Wie sieht unser geistliches Leben aus? Und das, was wir anstreben, das, was wir vor Gott ausleben, ist es letztendlich etwas, wo wir Gott benutzen, um das zu bekommen, was wir wollen? Oder weil wir unsere Verbundenheit mit Jesus Christus tagtäglich erneuern und erleben und erkennen, ist unser Gott wohlgefälliger Gottesdienst etwas, womit wir Gott anstreben, womit wir Gott suchen, Gott entdecken, Gott erleben. Möge der Herr es geben, dass sich das im Leben von jedem von uns aufzeigt, dass wir Gott nach Gott streben, anstelle Gott zu benutzen. Amen. Wir wollen auch gemeinsam beten und dann das letzte Lied singen. Ja, Vater im Himmel, so bitten wir dich, dass du an jeden von uns die Augen öffnest. Wir haben eigentlich heute Morgen kein anderes Gebet als das Gebet des Paulus, als er für die Epheser oder für die Kolosser gebetet hat: Herr, lass sie zunehmen in der Erkenntnis der Gnade in Jesus Christus. Und Herr, so bitten wir dich, dass du an jedem von uns die Augen öffnest, das Herz öffnest für das wunderbare Heil, was wir in Jesus Christus erlebt haben. Dieses vollständige Heil und dass wir aus diesem Heil heraus auch unsere Zuversicht, unsere Bestätigung fürs Leben suchen und finden werden. So Herr, segne nun diese Worte und lass sie Anwendung finden in unserem Herzen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Und so singen wir.